Deutschlandfunk, Europa heute.
Herzlich willkommen aus dem Europaparlament in Brüssel an einem Tag, an dem es heißt, Abschied zu nehmen von 73 britischen Europaabgeordneten, die ihre Büros in dieser Woche räumen, die auf gepackten Koffern sitzen und heute ein allerletztes Mal an der Plenarsitzung des Europaparlaments teilnehmen. Eine Zäsur, ein historischer Moment, es wird ernst mit dem Brexit. Und aus diesem Grund hat das Europa-Heute-Team das Studio gewechselt, von Köln nach Brüssel. Europa-Heute ist live dabei an diesem besonderen Tag mit Katrin Michaelsen am Mikrofon. Und an meiner Seite ist Terry Reinke, Europaabgeordnete der Grünen und der EU-Korrespondent für das Deutschlandradio, Peter Kapern. Guten Morgen. Wir sind hier mitten im EU-Parlament in einer Woche, in der ein nächster Schritt Richtung Brexit erfolgen soll. Der Austrittsvertrag soll eine weitere Unterschrift bekommen, und zwar den des EU-Parlaments. Terry Reinke, was geht Ihnen an diesem Tag durch den Kopf?
Naja, zunächst mal, ich habe heute Nacht relativ wenig geschlafen, weil es schon eine sehr besondere Abstimmung ist, die heute auf uns zukommt. Und natürlich ist da eine wahnsinnig große Traurigkeit über den Austritt Großbritanniens. Und das andere, was mir sehr stark durch den Kopf geht, ist immer wieder auch darüber nachzudenken, wie wertvoll eigentlich diese Europäische Union ist und wie zerbrechlich gleichzeitig vielleicht auch. Und dass der Austritt Großbritanniens vielleicht uns anderen auch eine Lehre sein sollte, das nicht einfach so für selbstverständlich zu nehmen, was hier in den letzten Jahrzehnten aufgebaut worden ist.
Wie hat dieses Datum, der bevorstehende Austritt am 31. Januar, die Arbeit im Parlament in den letzten Wochen geprägt?
Also es ging schon immer wieder, nicht nur natürlich in den Ausschusssitzungen, sondern auch in den Korridoren, um die Frage, passiert es jetzt, passiert es nicht? Weil ehrlich gesagt, bis zum 12. Dezember war ja gar nicht klar, wird dieser 31. Januar dann wirklich das endgültige Datum sein oder gibt es nochmal eine weitere Abstimmung in Großbritannien, People's Vote? Dementsprechend würde ich schon sagen, es war hier immer wieder im Hinterkopf. Und jetzt ist eben die Zeit gekommen, dass wir abstimmen werden. Und am Freitag ist es dann soweit. Und ich glaube, gerade ist schon eine sehr historische Atmosphäre hier und ein Gefühl von gewissen Würdigkeit vielleicht auch, dass wir diese Abstimmung sehr ernst nehmen.
Peter Kapern, Sie haben für den Deutschlandfunk über viele einzelne Etappen des Abschieds der Briten aus der EU berichtet. Heute nun steht die Ratifizierung des Austrittsabkommens im Parlament an. Wie wird der Tag heute ablaufen? Wird das eine reine technische Abwicklung?
Nein, das wird es auf keinen Fall werden. Und ich würde gerne an das anknüpfen, was Terry Reinke gerade gesagt hat. Seit den Parlamentswahlen in Großbritannien, seit also klar ist, dass Boris Johnson seine klare Unterhausmehrheit hat für den Brexit, hat sich hier die Stimmung verändert. Seither liegt hier über dem Europaparlament Wehmut, Melancholie, das kann man so sagen. Und das war zu spüren, wenn man hier über die Flure geht und die Abgeordneten ihren Büros besucht, wo die ihre Sachen zusammenräumen in Pappkartons. Und das wird auch den heutigen Tag prägen. Das wird das eine sein. Es wird um 15 Uhr die Plenarsitzung beginnen. Für 18 Uhr soll die Abstimmung dann angesetzt sein. Sie wird dann gelaufen sein. Danach wird es einen Empfang für die britischen Abgeordneten geben vom Europaparlamentspräsidenten Sassoli. Die Fraktionen werden ihre Mitglieder aus Großbritannien verabschieden. Das wird ein Tag des Wehmuts hier im Europaparlament. Aber ich glaube auch auf der anderen Seite, bei denjenigen, die sich heute am Ziel wähnen, für die das ein großer Triumph ist, auch da werden wir erleben, dass sie dies demonstrieren, öffentlich machen im Rahmen der Plenarsitzung. Ich erwarte, dass, ich darf das vielleicht so salopp sagen, die Abgeordneten der Brexit-Partei ihre bekannten Faxen vielleicht heute noch mal etwas stärker darbieten als zuletzt. Danach können sie es ja nicht mehr.
Ist es denn eigentlich sicher, dass der Austrittsvertrag heute unterschrieben wird oder kann da noch irgendwas Überraschendes passieren?
Nein, da kann nichts passieren, weil die Unterhändler in permanentem Kontakt standen während der Aushandlung dieses Vertrages mit dem Europaparlament, sodass die Interessen des Europaparlaments, das, was das Europaparlament unbedingt durchsetzen wollte, auch immer wieder eingeflossen ist in die Verhandlungen. Und insofern gehe ich davon aus, dass das heute ganz klar eine Mehrheit werden wird im Parlament für diesen Brexit-Vertrag, so traurig das ist.
Terry Reinke, wenn Sie in den letzten Tagen mit britischen Abgeordneten gesprochen haben, was haben die Ihnen gesagt?
Also die haben einerseits natürlich diese große Traurigkeit, die sie spüren, zum Teil auch Verzweiflung, das sage ich ganz offen, klar kommuniziert. Die haben gesagt, dass man dem auch Raum geben muss. Ich sehe das genauso. Wir müssen auch diesen Moment der Melancholie, der Wehmut jetzt haben. Das ist wichtig, glaube ich, um damit klarkommen zu können, um damit umgehen zu können, was gerade passiert. Andererseits haben aber auch ganz viele immer wieder warnend gesagt, Terry, egal ob jetzt in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern, lasst sowas bei euch nicht zu. lasst nicht zu, dass die Antieuropäer in diese ganze Debatte dominieren. Stellt euch dem entgegen, bevor ihr in so einer Situation seid wie wir jetzt. Wir haben viel zu spät erst gemerkt, was da passiert. Also immer wieder diese warnenden Worte und gleichzeitig natürlich auch die Hoffnung zu sagen, und ab dem 1. Februar geht es halt auch irgendwie weiter. Erstmal verhandeln wir natürlich über die zukünftigen Beziehungen. Wir wollen, dass die so eng wie möglich werden. Aber dann vielleicht die nächste Generation von PolitikerInnen wird anders darauf schauen, was jetzt passiert ist. Und dann gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass Großbritannien doch wieder den Artikel 49 dann aktiviert und wieder Teil der Europäischen Union werden kann.
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Erstmal schauen wir uns einen an, der Abschied nehmen muss, gezwungenermaßen. Das ist der britische Europaabgeordnete Richard Corbett von der Labour-Partei. Er hat zusammen mit seinen Mitarbeitern seine Büros ausräumen müssen. Das Problem aber ist, in seiner Zeit als Parlamentarier hat sich so einiges angesammelt. Caroline Born hat Richard Corbett beim Kistenpacken über die Schulter geschaut.
Richard Corbett steht zwischen braunen Umzugskartons. Fast alle sind schon voll.
It's files. Or it's books.
Der EU-Abgeordnete aus Nordengland hat ein Problem. Nur 15 solcher Kisten darf er mitnehmen. In die Kartons passen gerade mal einige Ordner hinein und es ist längst noch nicht alles verstaut.
Ich gehe meine Papiere, Bücher und andere Dinge durch und miste aus, sodass alles in 15 Kisten passt. Das ist sehr schwierig. Wahrscheinlich habe ich einfach zu viele Sachen. Und dann denke ich, das will ich nicht wegwerfen, das ist interessant. Oder das behalte ich, um es später zu lesen. Aber alles kann ich nicht behalten.
Seine Bilder hat Richard Corbett schon abgehängt. An der Wand hängt nur noch ein rotes Trikot des FC Liverpool, der Fußballverein aus Corbetts Geburtsort. Das hat er vor einigen Jahren bekommen, zum 60. Geburtstag. Auch das Trikot muss abgehängt werden, denn in ein paar Tagen endet Corbetts Zeit im EU-Parlament. Übrig bleibt ein Buch, das Corbett über diese Zeit geschrieben hat. Er nimmt es in die Hand. Auf dem Titelblatt stehen lobende Worte von den Großen der EU. Martin Schulz, Donald Tusk und Jean-Claude Juncker.
Überraschenderweise heißt es das Europäische Parlament. Es wird an Universitäten in ganz Europa gelesen, mittlerweile in der 9. Ausgabe. Alles über das Europäische Parlament steht da drin. Aber eine 10. Ausgabe werde ich nicht machen, denn ich bin da nicht mehr hier.
Corbett zählt zu den politischen Veteranen. 1996 kam er als Abgeordneter nach Brüssel. Damals sei das Parlament noch ein Talking Shop gewesen, erzählt er. Eine Quasselbude quasi. Der Labour-Politiker aus Nordengland hat miterlebt, wie das Europaparlament durch verschiedene Vertragsänderungen immer mehr Macht bekommen hat. Nur für ein paar Jahre hatte er kein Mandat. Während dieser Unterbrechung arbeitete Corbett als Berater von Herman Van Rompuy, langjähriger Präsident des Europäischen Rates. Corbett weiß, dass sich die EU für viele Bürger sehr weit weg anfühlt. Deswegen hat er als erster Europaabgeordneter ein eigenes Blog erstellt, später eine Smartphone-App, um die Menschen über seine Arbeit zu informieren. Die EU verständlich erklären, das kann er. Mit den Gesten seiner Arme unterstreicht er dabei das Gesagte. Leiser wird Corbetts Stimme, wenn er auf den Brexit zu sprechen kommt. Dann senkt er den Blick auf seinen Schreibtisch.
It's very sad, of course, to
Es ist natürlich sehr traurig, dass ich den größten Teil meines Lebens darauf verwendet habe, die EU besser zu machen und meine Wähler im EU-Parlament zu vertreten. Und dass Großbritannien jetzt die EU verlässt.
Auch im Vorzimmer ist die Stimmung gedrückt. Dort arbeiten die drei Brüsseler Mitarbeiter von Richard Corbett. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihnen nicht, einige Tage vor dem Brexit, denn es gibt noch viel zu tun, neben dem Zusammenpacken. Corbetts Beraterin Laura Ranahan schreibt gerade einen Brief an die Kommission. Es geht um Fischerei.
Ganz ehrlich gesagt fühlt es ein bisschen wie eine Beerdigung oder irgendwas. Also ich denke, Freitag wird sehr schwierig, denn es wird eigentlich Wirklichkeit, wofür wir alle Angst hatten. Ich denke, für uns wird es ein sehr schwieriger Tag sein.
Ranahan hat Deutsch studiert, außerdem Französisch und European Studies. Sie hat sich damit auf eine Zukunft in den EU-Institutionen vorbereitet. Seit über 2 Jahren arbeitet sie im Europäischen Parlament. Doch damit ist es jetzt erst einmal vorbei.
Ich werde nächstes Monat 26. Ja, leider wird mein 26. Geburtstag. Das wird mein erster Geburtstag als Nicht-EU-Mitglied, was auch ein bisschen wehtut. Ja.
Sie und ihre britischen Kollegen sind dann arbeitslos und erhalten eine Art Abfindungszahlung. Ranahan möchte sich eine Auszeit nehmen, um sich neu zu orientieren. Auch ihr Chef Richard Corbett weiß noch nicht, wie es bei ihm nach dem Brexit weitergeht. Von seinem Büro im 13. Stock blickt er hinunter auf den Park Leopold mit dem prunkvollen Gebäude der bayerischen Vertretung, weiter weg der Ministerrat, dahinter ragt die Spitze der EU-Kommission hervor. Von dort kommen die Gesetzesvorschläge ins Parlament. Anders als zum Beispiel im britischen Parlament hätten die EU-Abgeordneten wirklich ein Mitspracherecht.
Here in the European Parliament.
Hier ist ein Vorschlag für ein Gesetz, den die Kommission einbringt. Wirklich nur ein erster Entwurf. Das Parlament kann ihn dann komplett verändern. Wenn nötig, Absatz für Absatz.
Bei den kommenden Parlamentsdebatten werden Corbett und seine 72 britischen Kollegen nicht mehr mitdiskutieren. Am Freitag muss er sein Büro endgültig räumen und den Schlüssel zurückgeben. Denn sein Land ist dann kein Mitglied der EU mehr.
Caroline Born berichtete über die gedrückte Stimmung im Büro von Richard Corbett. Für den Abgeordneten der Labour-Partei und sein Team ist die Zeit in Brüssel vorbei. Insgesamt sind es 73 Abgeordnete, die nicht nur ihre Büros, sondern auch ihre Sitze im Parlament freimachen. Was hat das für Folgen für das Europaparlament und wie wirkt sich das auf die künftige Arbeit der Parlamentarier aus? Darüber spreche ich hier live in Brüssel im Europaparlament mit der Abgeordneten der Grünen Terry Reinke und mit dem EU-Korrespondenten des Deutschlandfunks mit Peter Kapern. Terry Reinke, Ihre Fraktion der Grünen wird künftig ohne die britischen Abgeordneten auskommen müssen. Sie haben nicht mehr 74 Sitze, sondern künftig nur noch 67. Was wird fehlen?
Naja, einerseits nimmt das natürlich Einflussmöglichkeiten, wenn wir kleiner werden, aber andererseits fallen natürlich auch die Beiträge der britischen Kolleginnen und Kollegen weg. Und da kann ich mich nur anschließen, dem, was jetzt auch Richard Corbett gesagt hat, dass es gibt sehr, sehr viele britische Abgeordnete, die hier sehr hart gearbeitet haben, die sehr viel dazu beigetragen haben zur EU-Gesetzgebung. Also in den deutschen Medien oder auch sonst innerhalb der EU wird ja sehr viel über die Brexit-Party-MEPs immer wieder geredet, die hier gröhlend im Plenum sitzen, aber eigentlich in den Ausschüssen nichts machen. Die anderen sind natürlich die, die wirklich fehlen werden, weil das sind die, die hier wichtige Debattenbeiträge geleistet haben. Und da wird sich bei uns schon sehr viel ändern in der Fraktion.
Gehören die Grünen zu den Verlierern des Brexit?
Definitiv, weil wir bei dieser Wahl, also in der letzten Europawahl 2019, auch in Großbritannien ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt haben. Deshalb 11 Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien hatten. Und das war eben eine wichtige Delegation bei uns in der Fraktion und die wird jetzt nicht mehr da sein.
Peter Kapern, wie sieht es bei den anderen Parteienfamilien im Europaparlament aus, wenn wir das Ganze mal unter der Kategorie Gewinner und Verlierer sehen?
Die Mehrheitsverhältnisse verschieben sich leicht hier im Europaparlament. Es gibt ja eine große Fraktion, die ist jetzt schon die größte, ist die Europäische Volkspartei, der ja auch die Abgeordneten von CDU und CSU angehören. Die verlieren jetzt keine Abgeordneten. Das heißt, die festigt ihre Führungsposition hier im Parlament. Unter den anderen Parteien gibt es leichte Verschiebungen. Die Grünen rutschen in der Rangfolge der Fraktion, wenn ich das so sagen darf, von Platz 4 auf Platz 5, wenn ich richtig durchgezählt habe. Die Rechtsextremen werden mehr Abgeordnete stellen im Europaparlament als die Grünen. Auch das ist ein Ergebnis dieses Brexits. Aber Katrin, es sperrt sich etwas in mir, dies nach Verlierer- und Gewinnerkategorien einzuteilen. Einerseits, weil man nicht vergessen darf, die EVP hat schon vor langer Zeit verloren, nämlich die Tory-Abgeordneten. Und es gibt viele Leute, die heute sagen, das war möglicherweise damals der Dammbruch Richtung Brexit, dass wir die haben gehen lassen und nicht mehr eingebunden haben. Ich weiß nicht, ob es so ist, das ist eine Frage für Historiker, aber es gibt diese Position. Und darüber hinaus muss ich immer wieder sagen, auch wenn wir jetzt hier auf das Europaparlament schauen, dieser Brexit kennt keine Gewinner. Es gibt nur Verlierer. Es gibt große Verlierer, es gibt noch größere Verlierer, aber es gibt definitiv keine Gewinner.
Was ändert denn diese neue Sitzverteilung, die verschobenen Machtverhältnisse was bedeutet das für die Zusammenarbeit im Europaparlament?
Naja, rein zahlenmäßig ist es so, dass die Fraktionen, die ja offenbar beschlossen haben, die neue Kommission von Ursula von der Leyen mit ihrem politischen Programm zu stützen, dass die weiterhin über die notwendige Mehrheit verfügen. Allerdings ist dies eine fluide Mehrheit, anders als das bei Jean-Claude Juncker beispielsweise war, weil ich den Eindruck habe, dass Ursula von der Leyen mal versucht, eher den linken Teil des Parlaments zu bedienen, mal versucht, den rechten Teil Mitte-Rechts-Teil des Parlaments zu bedienen, so dass sie immer wieder andere Mehrheiten für ihre politischen Projekte finden wird. Aber sie hat nach wie vor trotz Brexit die Möglichkeit, diese Mehrheiten zu finden.
Terry Reinke, Sie haben eine Freundschaftsgruppe mit britischen Abgeordneten gegründet, um Kontakt zu halten. Was ist das für eine Gruppe?
Also das ist eine Gruppe, wo Abgeordnete, ich hoffe, dann aus allen Mitgliedsländern und überfraktionell zusammenarbeiten, auch unsere ehemalig britischen KollegInnen, um die wirklich engen und guten Kontakte, die wir hier aufgebaut haben, im Europäischen Parlament weiterzuhaben, um zu diskutieren, zum Beispiel sowas wie Großbritannien Teil des Erasmus-Programms bleiben kann. Das war eine Priorität, die wir beim ersten Treffen sofort angesprochen haben. Aber auch, um so einen Punkt zu schaffen, wo sich zum Beispiel EU-BürgerInnen in Großbritannien ans Europäische Parlament wenden können, wenn die Probleme haben, ihren Settled Status, ihre weiteren Rechte in Großbritannien durchzusetzen. Und natürlich, um weiter in Kontakt zu bleiben mit dieser riesengroßen proeuropäischen Bürgerbewegung in Großbritannien, um denen auch ganz klar zu zeigen, natürlich, ihr tretet aus der Europäischen Union aus, aber das bedeutet nicht, dass wir euch vergessen und euch den Rücken zudrehen, sondern wir wollen weiter zusammenarbeiten und eben gerade auch diese proeuropäischen Kräfte in Großbritannien unterstützen.
Das Erasmus-Programm, das Sie angesprochen haben, ist das die Priorität auch für die anstehenden Verhandlungen, die jetzt ab dem 1. Februar irgendwann beginnen werden, wenn Großbritannien kein EU-Mitglied mehr ist?
Also am Montag wird ja die Kommission ihre Vorstellung vorstellen. Wir werden dann im Parlament Mitte Februar eine Resolution dazu machen. Da wird es natürlich um mehr gehen als das Erasmus-Programm. Also da wird es um wirtschaftliche Fragen gehen. Da wird es um Fragen der BürgerInnenrechte gehen, aber eben auch um die Programme wie zum Beispiel das Erasmus-Programm. Und ich glaube, wenn wir was aufbauen wollen für die Zukunft, wenn wir enge Beziehungen halten wollen, dann wird das sehr, sehr zentral sein, dass wir diese Bindungen halten, dass wir jetzt nicht mit einer Wut im Bauch aus dieser ganzen, ja wirklich katastrophalen Brexit-Situation rausgehen, sondern eben probieren, darauf gemeinsam aufzubauen. Das werden wir als Parlament pushen und dann wird der Rat Ende Februar eben das Verhandlungsmandat für diese Übergangsperiode beschließen.
In welcher Rolle sieht sich das EU-Parlament überhaupt bei diesen anstehenden Verhandlungen, wenn es um die künftigen Beziehungen zwischen London und Brüssel geht?
Also natürlich als direkt gewählte Institution auf europäischer Seite sehen wir uns da als Vertreterinnen und Vertreter der BürgerInnen. Da wird es, glaube ich, auch jetzt im Vergleich zu dem, was wir in dem Austrittsabkommen diskutiert haben, größere Divergenzen geben, weil die Europäische Union war ja sehr geeint in der Frage, wie gehen wir mit diesem Austrittsvertrag um, in der Frage, wie sollen die zukünftigen Handelsbeziehungen aussehen, da wird es wahrscheinlich doch auch größere Differenzen hier im Europäischen Parlament geben, da wird es etwas kontroverser diskutiert werden. Ich habe da keine Angst vor, ich glaube, wir werden hier am Ende einen guten Kompromiss, auch einen breiten Kompromiss finden und eben sagen, wir wollen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union in diesen Verhandlungen vertreten, aber eben genau auch schauen, wie wir möglichst enge Beziehung zu Großbritannien halten können.
Peter Kapern, laut Plan sollen die Verhandlungen zwischen Brüssel und London ja bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Es gibt viele, die nicht daran glauben, dass das in diesen 11 Monaten zu schaffen ist. Teilen Sie diese Ansicht?
Uneingeschränkt ja. Das ist einfach nicht machbar. Ich könnte da verweisen jetzt auf das Freihandelsabkommen mit Kanada, CETA. Das ist ein Abkommen, das weit weniger umfangreich ist als das, was mit Großbritannien jetzt ausgehandelt werden muss. Und diese Verhandlungen haben, wenn ich das richtig weiß, 7 Jahre gedauert. Jetzt bleiben de facto 8-9 Monate, um etwas mit dem Briten auf die Beine zu stellen. Das weiß hier in Brüssel auch jeder. Das weiß auch jeder in London. In Brüssel werden schon neue Sprachregelungen gefunden, die lauten, wir brauchen erstmal ein Rahmenabkommen oder wir müssen Eckpunkte aushandeln bis dahin und danach dann den Rest klären. Da steckt ja schon drin, dass das große Abkommen bis dahin nicht machbar sein wird bis zum Jahresende. Die spannende Frage wird sein, wie Boris Johnson, von dem ich sicher bin, dass er das auch weiß, wie Boris Johnson das seinen Wählern verkauft, denn der hat ja gerade noch ein Gesetz durchs Unterhaus gebracht, in dem drin steht, dass es der britischen Regierung verboten ist, eine Verlängerung der Verhandlungen auszuhandeln. Also da darf man dann schauen, wie Boris Johnson dies seinen Landsleuten verkauft.
Vielen Dank für diesen Moment. Vielen Dank, Terry Reinke, Europaabgeordnete der Grünen. Vielen Dank an Peter Kapern, unseren EU-Korrespondenten. Das war unsere Sondersendung live aus dem EU-Parlament in Brüssel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und möchte Ihnen noch unsere Sendung zur Diskussion heute Abend empfehlen. Live aus dem Parlamentsgebäude hier in Brüssel heißt es dann Abschied ins Ungewisse, Last Order im Europaparlament. Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen ab 19.15 Uhr im Deutschlandfunk. Bis dahin und tschüss, Ihre Katrin Michaelsen.